Wir stehen hier im Garten des Lutherhauses in Wittenberg und blicken auf die Reste, auf das Fundament und Teile des ehemaligen Turmes, des Lutherturms könnte man sagen, der zu Luthers Kloster hier in Wittenberg gehörte.
So der Historiker Christian Philipsen von der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt. Erst vor knapp 10 Jahren wurden die Mauern des sogenannten Lutherturmes von Archäologen ausgegraben. Überdeckt von Schutt und Gras war der Anbau in Vergessenheit geraten. Das legendäre Turmerlebnis des Reformators hatten die Altvorderen in die historische Lutherstube des Museums verlegt. Dabei war der originale Turm erst im 19. Jahrhundert bei einem Umbau des Lutherhauses abgebrochen worden.
Luther kommt 1511 nach Wittenberg endgültig als Mönch des hiesigen Augustiner-Eremitenklosters. Als Subprior hatte er, wie wir aus den Quellen wissen, eine eigene Studierstube zur Verfügung. Und diese Studierstube befand sich ihm aller Wahrscheinlichkeit nach in diesem Turm, auf den wir hier blicken. Und das ist der Ort, wo er einmal seine wissenschaftliche Arbeit vorbereitet hat, wo er seine Vorlesungen vorbereitet hat, seine Beschäftigung mit dem Römerbrief. Das ist dadurch eben auch der Ort, wo er sein Turmerlebnis, seine reformatorische Erkenntnis über der Arbeit an der Heiligen Schrift bekommen hat.
Ein durchaus komfortabler Ort. Zu erkennen ist noch der beheizbare Fußboden der Studierstube. Man kann sich auch die schöne Aussicht in Richtung Elbaue vorstellen. Die Mauern offenbaren außerdem ein sonst gerne verschwiegenes menschliches Bedürfnis, mit dem Luther ziemlich offen umging, glaubt man den überlieferten Tischreden. Es ist die erhalten gebliebene Latrine samt Abflusskanal. Der Legende nach soll ihm hier die Erkenntnis von der Rechtfertigung gekommen sein.
Luther sagte, dass er seine Erkenntnis in der Kloaka gehabt hätte. Es ist interpretiert worden, als ob er die Erkenntnis auf dem Klo hätte. Allerdings vermutlich hat er hier nur einen Topos bemüht. Also er musste sozusagen zu den Tiefen herabsteigen, um seine Erkenntnis zu gewinnen. Ob er sie wirklich auf dem Klo gewonnen hat, das ist eher zweifelhaft. Aber hier hat man eben einen Blick auf den Kanal, den Abwasserkanal dieser Latrine, der hier unter der Mauer dann in Richtung Elbe abfließt.
Zumindest kann nun der Ort des sogenannten Turmerlebnisses genauer bestimmt werden. Auch der Zeitpunkt lässt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit eingrenzen.
Luther hat ab 1514 eine Professur für die Auslegung der Heiligen Schrift. Er beschäftigt sich dann in einer Vorlesungsreihe über einige Jahre hinweg mit bestimmten Büchern der Bibel, unter anderem eben auch mit dem Römerbrief. Über diese Arbeit mit dem Römerbrief entwickelt er seine Rechtfertigungslehre. Und das findet eben hier an dieser Stelle statt.
Auf einer Stadtansicht von 1537 ist der ursprüngliche Klosterbau deutlich zu erkennen. Nach Gründung der Universität Leucorea, auf Deutsch Weißer Berg, also Wittenberg, im Jahre 1502, holte Kurfürst Friedrich der Weise Augustiner-Eremiten in die Kleinstadt an der Elbe. Auch das Schloss ließ Friedrich großzügig ausbauen. Wittenberg entwickelte sich sehr schnell zu einem Zentrum der Geisteswissenschaften. Die Professoren der Universität waren in der Regel Augustiner wie Johann von Staupitz. Der Generalvikar des Augustinerordens gehörte zu den Gründungsprofessoren der Universität und war gleichzeitig Prior des Wittenberger Konvents. Er holte den predigtbegabten Mönch von Erfurt nach Wittenberg.
Im Jahr 1511 wird er dann ja promoviert und in der Folgezeit übernimmt er dann an der Universität Lehraufgaben. Er bekommt eben diese Professur für Bibelauslegung. Wie man überhaupt sagen kann, dass die Wittenberger Universität in ihren Anfängen regelrecht eine Universität der Augustiner-Eremiten ist.
Kurfürst Friedrich der Weise gründete die Universität Wittenberg in Konkurrenz zur damals bedeutenden Alma Mater Lipsiensis. Leipzig lag nach der Teilung Kursachsens Ende des 15. Jahrhunderts im Albertinischen, Torgau und Wittenberg im Ernestinischen Teil.
Friedrich übernahm eben den Landesteil, der dann eben keine Universität mehr hatte. Seinen Landeskindern stand damit also der Zugang zur Universität Leipzig zwar noch offen, aber Friedrich wollte natürlich in seinem Landesteil eine eigene Universität gründen und damit seinen Landesteil einfach auch aufwerten und wissenschaftlich ausgebildetes Personal für seine Verwaltung heranziehen.
Kurfürst Friedrich war ein typischer deutscher Renaissancefürst, machtbewusst, fromm und papsttreu. Interessant für den Blick auf die Luthergeschichte ist das sogenannte Wittenberger Heiltum. Dieses stand der berühmten Reliquiensammlung des Erzbischofs von Magdeburg und Mainz, Albrecht von Brandenburg, in nichts nach.
Was eben auch ganz deutlich wird, ist sozusagen diese Quantifizierung von Frömmigkeit im Spätmittelalter. Das wird in diesem Wittenberger Heiltum ganz besonders deutlich.
Der Reliquienschatz befand sich im Allerheiligenstift der Wittenberger Schlosskirche, jener Ort des Thesenanschlags von 1517. Der Hofmaler Lukas Cranach hatte 1509 den Auftrag bekommen, die wichtigsten Reliquiare zu dokumentieren. So entstand das sogenannte Wittenberger Heiltumsbuch. Darin sind neben den einzelnen Reliquien auch die Ablasszeiten verzeichnet, die ein Sünder erwerben konnte.
Darunter sind solche herausragenden Reliquien wie mehrere Ampullen der Milch Mariens, zum Beispiel ein ganzer Leichnam eines unter Herodes in Bethlehem ermordeten Kindes. Mit den Reliquien, mit dem Besuch dieses Heiltums und einer Beichte dort und dem Besuch eines Gottesdienstes sind verschiedene Ablässe verbunden, mit jeder Reliquie sozusagen ein eigener Ablass, der sich, wenn man als Gläubiger dieses Heiltum besucht hat, dann addierte. Am Ende konnte der Gläubige, wenn er dieses Heiltum besuchte, 2 Millionen Jahre Ablass von seiner Bußzeit im Fegefeuer erwerben.
2 Millionen Jahre Ablass von der Ewigkeit. Es ist nicht bekannt, ob sich Luther im Wittenberger Heiltum Ablässe erwarb. Aber man kann es vermuten, denn als Augustinermönch stand er noch mit beiden Beinen in der Tradition der Heiligen Römischen Kirche.
In der Zeit, in der er hierher kommt, hat ihn das sicherlich auch fasziniert und er hat sich damit beschäftigt. Aus der Frühzeit wissen wir nicht von Kritik Luthers an diesem Heiltum, an diesem Pilger- und Reliquienwesen.
Im Gegenteil. Er selbst war ja 1510 von Wittenberg aus nach Rom zu einer Pilgerreise aufgebrochen. Erst 4 Jahre später gab es erste Anzeichen von Kritik. Da wirkte er bereits als Prediger in der Wittenberger Stadtkirche St. Marien und befasste sich theologisch mit der Auslegung des Römerbriefes. Das Wittenberger Heiltum wurde nach der Reformation aufgelöst. Eine einzige Reliquie blieb als Fragment erhalten, das sogenannte Hedwigsglas der Feste Coburg. Es soll Reliquien der heiligen Elisabeth enthalten haben, so der Historiker Mirko Gutjahr, Mitarbeiter der Stiftung Luther-Gedenkstätten in Wittenberg.
Luther hat es selbst sogar besessen, denn nach der Auflösung des Reliquienschatzes gelangten offenbar einige Dinge zu ihm, offensichtlich auch das Glas der heiligen Elisabeth, das er wohl auch mal im Rahmen einer seiner Tischreden erwähnt hat.
Anders als der Reformator Johannes Calvin löste sich Luther nie ganz von der altkirchlichen Tradition. So verehrte er den heiligen Georg als Patron des Mansfelder Landes, genauso wie die heilige Elisabeth von Thüringen. Auch von seinem klösterlichen Leben rückte Luther nicht ganz ab. So trug er seine Mönchskutte noch, als das Wittenberger Augustinerkloster längst aufgelöst war. Zwar stellte er den Zölibat und auch das Mönchsleben in Frage, doch wartete er länger als andere Reformatoren mit der Ehe, meint Christian Philipsen.
1521 bereits schreibt er selbst in seiner Schrift vom ehelichen Stande darüber, dass sozusagen die Ehelosigkeit, der Zölibat wieder natürlich sein, bis er selbst sich zur Ehe entschließen kann, dauert es einige Jahre. Also andere Reformatoren, Karlstadt zum Beispiel, heiraten viel früher. Bei ihm dauert es einige Jahre, vielleicht bis er die richtige gefunden hat, aber vielleicht auch, weil er sich von seinem klösterlichen Leben hier im Augustinerkloster auch nicht wirklich trennen konnte. Also erst 1525 am 13. Juni, dann heiratet er selbst und damit ist die Klosterzeit endgültig vorbei und es zieht hier eben die Familie ein.
Das heißt, aus dem Kloster, dem Luther jahrelang als Subprior vorstand, wurde eine Art Lutherkonvent. Im Refektorium, wo sich die Mönche zum gemeinsamen Essen trafen, saß nun die Familie des Reformators mit Gästen, dem Gesinde und Studenten zu Tisch. Aus dem Schlafsaal der Ordensmänner war eine Börse geworden, eine Studentenherberge.
Er selbst lebt aber weiterhin in gewisser Weise klösterlich. Und auch das Leben im Haus bleibt ähnlich strukturiert wie im Kloster. Beide sind vom Kloster ganz stark geprägt und vom klösterlichen Leben. Und das gemeinsame Essen im Refektorium, auch sozusagen die Selbstversorgung durch eine große Landwirtschaft, sind natürlich Dinge, die beide aus dem Kloster kennen und hier fortführen.
Unter Martin Luther und Katharina von Bora entwickelte sich das ehemalige Augustinerkloster von Wittenberg zu einem familiären Eigenbetrieb. In den Kellergewölben des Museums bekommen Besucher einen Eindruck davon, wie es Katharina verstand, zu wirtschaften.
Auf dem Gelände des Lutherhauses, aber eben auch noch auf weiteren Höfen, die Katharina von Bora besaß, wurden Schweine gezüchtet, Geflügel gehalten, sicherlich auch eigene Kühe für die Milchproduktion, mit Gärten, Äckern, Fischzucht, Bienenzucht, alles was dazugehört. Sie hat darüber sozusagen die Nahrungsmittel produziert, die dann im Haus von den vielen Anwesenden gegessen worden. Zu dem Familienunternehmen gehört aber auch eben der Bosenbetrieb dazu, also die Verköstigung, Bewirtung und Übernachtung von Studenten im Lutherhaus, die dafür natürlich auch bezahlen mussten.
Den Grundstock des Besitzes bildete das ehemalige Kloster. 1532 wurde es Eigentum Luthers, ein Geschenk des Kurfürsten Johann Friedrich. Zugleich bezog Luther als Professor ein beachtliches Salär von 400 Gulden jährlich. Am Ende war er der zweitreichste Mann von Wittenberg, nach Lukas Cranach, der mit seiner Malerwerkstatt und seinen Apotheken noch mehr verdiente. Doch der Reformator lebte ungern in Wittenberg. Je älter er wurde, desto mehr klagte er. So beschwerte sich Luther beispielsweise über das Tanzen auf den Straßen und die Freizügigkeit der Leute.
Er spricht von den Wittenbergern, von einem bösartigen Volk. Wittenberg wird ihm nie wirklich Heimat. Gerade am Ende seines Lebens ist die Abneigung gegen Wittenberg immer stärker. Luthers Heimat bleibt Mansfeld, das Mansfelder Land, zeitlebens. Zeitlebens bezeichnet er sich als ein mansfeldisch Kind. Und reist deswegen auch immer wieder dorthin zurück.
Und er wäre sogar ins elterliche Haus nach Mansfeld zurückgezogen, hätten ihn Melanchthon, Katharina und seine Kinder nicht davon abgehalten. Martin Luther, der Europa seit 1517 mit seinen Thesen verändert hatte, verstand am Ende die kleine Wittenberger Welt nicht mehr, sagt der Historiker Mirko Gutjahr.